Hey, wir sind Estella,
Lena,
Hans,
Luise
und Rosalie. Wir sind SchülerInnen der Karl-Schubert-Schule Leipzig und machen im Rahmen eines Projektes einen Podcast über die Bodenschichten um Leipzig.
Viel Spaß beim Hören!
Schön, dass ihr da seid. Wir reden über Braunkohle, archäologische Funde in Tagebauen und über die verschiedenen Erdzeitalter. Außerdem haben wir uns mit Ronny Schmidt getroffen, einem Experten, der uns einige Fragen zu dem Thema beantworten konnte.
Ich bin der Ronny, Ronny Schmidt. Ich habe hier in Leipzig Geographie und Geologie studiert. Und das ist tatsächlich mein tägliches Brot, mit dem ich mich eigentlich gerne auseinandersetzen möchte. In meiner Freizeit engagiere ich mich schon seit vielen Jahren, seit mittlerweile fast 18 Jahre lang, bei der Geowerkstatt Leipzig e.V. Das ist ein Umweltbildungsverein und wir machen ganz, ganz viele Sachen rund um die Themen Geologie, Geographie, Stadt, Stadtumbau, Stadtentwicklung und Naturschutz.
Fangen wir mit den Zeitaltern an. Wir befinden uns in der Zeit, wo das Borner Hauptflöz entstanden ist, so etwa vor 38 Millionen Jahren, im Erdzeitalter Eozän. Als kurze Erklärung, das Eozän ist ein Teil des Paläogens. Das Eozän begann vor 55,8 Millionen Jahren und ging dann 21,9 Millionen Jahre. Am Anfang des Eozäns stiegen die Temperaturen drastisch an, was vermutlich an einer erhöhten Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Luft lag. Das Klima auf der Erde war während des Eozäns so warm, dass nicht einmal die Pole vereist waren. Die Kontinente befanden sich noch nicht dort, wo sie heute sind. Australien sowie auch Südamerika lagen deutlich näher an der Antarktis als heute. Und der Atlantik war noch nicht komplett offen. Außerdem gab es zwischen dem damaligen Kontinent Eurasien, Grönland und dem nordamerikanischen Kontinent eine Verbindung.
Also geologisch gesehen ist vor 40 Millionen Jahren natürlich schon eine lange Zeit, obwohl die Erde natürlich noch viel, viel älter ist. Aber in den letzten 40 oder vor 40 Millionen Jahren sah die Landschaft natürlich ganz anders aus. Das hängt damit zusammen, dass die Erde ein dynamisches System ist. Das heißt, die Plattentektonik, das heißt die Verschiebung der einzelnen kontinentalen Platten oder Gebirgsbildungsphasen bzw. Meeresspiegelschwankungen, die mit zum Beispiel Klimaveränderungen zusammenhängen, die führen alle dazu, dass natürlich die Landschaft und das Ökosystem deutend anders aussah. Und in der heutigen Landschaft, wie wir sie heute kennen, hier im Leipziger Süden oder Mitteldeutschland, würde sich zum Beispiel nie Braunkohle bilden, weil einfach die Voraussetzungen ganz andere sind.
Im Eozän entwickelten sich die Säugetiere sehr rasch und es entstanden die Gruppen der Nagetiere, Primaten, Fledertiere und Unpaarhufern. Noch ein kurzer Überblick zu den wichtigsten Zeitaltern. Das Zeitalter, in der die Steinkohle entstanden ist, ist das Karbon. Das Tertiär ist das Braunkohlezeitalter. Die jüngsten Ablagerungen stammen aus dem Pleistozän. Im Moment leben wir noch im Quartier, im Holozän. Das Holozän ist ein Warmzeitalter und das vorige Zeitalter, also das Pleistozän, war ein Eiszeitalter. Momentan wird darüber diskutiert, ob ein weiteres Zeitalter, das sogenannte Anthropozän, eingeführt wird. In diesem Zeitalter soll der Mensch nachweislich einen besonderen Einfluss auf die Temperaturen auf der Erde gehabt haben.
Welche Tiere oder welche Pflanzen gab es zu dieser Zeit? Viele Sachen sind natürlich bekannt dadurch, dass sie halt in den marinen Ablagerungen mit eingebettet wurden, also die Fossilien. Dazu zählen unter anderem halt ganz viele Meeresschildkröten oder Krokodile. Aber im Leipziger Süden hat man zum Beispiel auch Seekühe gefunden, beziehungsweise explizit zum Beispiel die Ribben. Es war halt sehr üppige Vegetation. Es war besonders feucht und vor allen Dingen sehr warm. Die Durchschnittstemperatur, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, die war deutlich höher, als wie man es heute kennt. Also heute wollen wir den Klimawandel verhindern, ja, mit 1,5 Grad oder 1 Grad Temperaturschwankungen. Aber man geht davon aus, wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Durchschnittstemperatur im Tertiär deutlich höher lag, also 9 oder 10 Grad höher als heute. Und dementsprechend gab es erstens kein Eis und überall viel Vegetation. Und diese viele Vegetation war auch quasi der Grund dafür, dass sich halt hier in der Region ganz viel Küstensümpfe und Moore gebildet haben, die dann die Voraussetzung waren für entsprechende organische Akkumulation und die Bildung von Braunkohle später.
Nun zur Braunkohle. Braunkohle entsteht, wenn Moore versinken, also von Wasser und Sedimenten bedeckt werden und die abgestorbenen Pflanzen und Tierreste, die sich in diesen Mooren befinden, luftdicht eingeschlossen und immer weiter zusammengepresst werden. Es entstehen weitere Moore über den bereits bedeckten und auch diese werden wieder von Wasser und Sedimenten bedeckt. So entstehen viele einzelne Kohleflöze. Zuerst verwandeln sich die Pflanzenreste in Torf, dann in Braunkohle und irgendwann auch zur Steinkohle. Und in der nächsten Stufe in Graphit. Nach sehr, sehr langer Zeit würde irgendwann sogar Diamant entstehen. Den Prozess der Kohleentstehung nennt man auch Inkohlung. Dieser Prozess dauert über Millionen von Jahren. Die Braunkohle ist im Gegensatz zur Steinkohle noch recht jung. Sie entstand in der Kreidezeit vor 50 bis 20 Millionen Jahren. Die Steinkohle entstand vor 345 bis 280 Millionen Jahren, somit lange vor der Braunkohle. Deshalb lässt sich Braunkohle im Tagebau abbauen, da sich über ihr nicht so viele Sedimentschichten befinden wie über der Steinkohle. Braunkohle enthält einen Anteil von 50% Wasser und ihr Heizwert beträgt nur ein Drittel des der Steinkohle. Bei der Inkohlung werden Pflanzenreste in Kohle umgewandelt. Je länger die Inkohlung andauert, desto mehr Kohlenstoff befindet sich natürlich auch in der Kohle. Zuerst entsteht bei der Inkohlung Torf, dann Braunkohle, Steinkohle und Anthrazit und irgendwann auch Graphit. Bei der Entstehung von Braunkohle spielen vor allem biochemische Prozesse eine Rolle. Zum Beispiel die Sauerstoffverarmung unter Luftabschluss. Bei Steinkohle und Anthrazit spielen eher die geochemischen Prozesse eine Rolle, also höherer Druck und höhere Temperaturen. Der Prozess der Entkohlung kann durch das Erhitzen von Biomasse in einem Behälter mit hohem Druck nachgestellt werden.
Hier kommt das Wichtigste zur Braunkohleverarbeitung. Früher wurde Braunkohle häufig zu Briketts verarbeitet. Heute wird sie meistens getrocknet und dann verbrannt. Mit der dabei entstehenden Energie wird Wasser erhitzt, was verdampft und damit Turbinen antreibt. Die mechanische Energie wird dadurch einen Generator wieder in elektrische Energie umgewandelt, die wir dann bei uns zu Hause nutzen können, zum Beispiel zum Kochen. Leider wird dabei eine Menge klimaschädliches Kohlendioxid produziert.
Um das Thema nochmal abzuschließen, Kohle scheint zwar anfangs wie eine hervorragende Möglichkeit, Energie zu gewinnen, doch diese birgt auch viele Nachteile, wie beispielsweise der hohe Kohlenstoffdioxidausstoß bei ihrer Verarbeitung. Doch es gibt mittlerweile schon ein paar Alternativen und ForscherInnen sind auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, Energie möglichst einfach und effizient sowie umweltfreundlich zu gewinnen. Eine Idee dabei ist die schon heute weltweit viel genutzte Windenergie. Leider bringt auch sie das ein oder andere Problem mit sich, doch im Moment ist es eine noch ausreichende Alternative.
Der Braunkohleabbau ist, glaube ich, nach meiner persönlichen Meinung heute nicht mehr zeitgemäß. Man muss aber wissen, dass es vor 70, 80 Jahren natürlich ein wichtiger Bodenschatz war. Das war einmal so, ja, es war quasi zur damaligen Zeit vielleicht ein notwendiges Übel. Hier in Leipzig und Umgebung, beziehungsweise in Deutschland allgemein, sind wir jetzt nicht mit anderen größeren Vorkommen, zum Beispiel an Steinkohle, Erdöl, Erdgas gesegnet. Ja, das heißt, die Braunkohle ist unser erster großer fossiler Energieträger, aus dem wir versucht haben, natürlich viele Sachen zu machen. Cargochemie, vor allem dann im Zweiten Weltkrieg, die haben daraus Benzin und alles Mögliche hergestellt und es war einfach, auch zu DDR-Zeiten wollte man autark werden, ja, unabhängig von Öl- oder Gaslieferungen aus dem Ausland und dementsprechend war es halt einfach ein notwendiges Übel der Zeit. Heute kann man, denke ich mal, getrost darauf verzichten, auf die Braunkohle. Dass es aber mit dem Fingerschnipsen nicht auszuschalten ist, muss man natürlich auf der anderen Seite verstehen. Ja, also man kann durchaus das stärker forcieren noch, ja, der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und dann könnte man auch durchaus schneller die Braunkohle vom Netz zum Beispiel nehmen. Und vielleicht auch alternative Sachen finden, für was zum Beispiel die Braunkohle benutzt werden kann. Also der Rohstoff Braunkohle, den gibt es, den wird es auch noch lange Zeit nach uns gehen. Aber man wird diesen zum einen wirtschaftlich nicht abbauen können und aufgrund von Umwelteinflüssen und CO2-Emissionen durch die Verbrennung zum Beispiel der Braunkohle, ist das sicherlich eine Sache, die man heutzutage nicht mehr nötig ist. Dadurch, dass die Braunkohle hier im Süden abgebaut wurde und die geologischen Schichten dort natürlich entsprechend angeschnitten wurden, hat man natürlich die Möglichkeit oder hat die Wissenschaft die Möglichkeit gehabt, über viele Jahrzehnte den geologischen Aufbau besonders gut zu dokumentieren und zu untersuchen. Ja? Und es gibt wohl kaum eine Region in Deutschland oder vielleicht in Europa, die so sehr und so intensiv untersucht wurde, ja, so detailliert. Und diese vielen Aufschlüsse und diese vielen Gegebenheiten bieten natürlich eine extrem gute Möglichkeit, die ehemaligen Landschaftsverhältnisse oder Ökosystemverhältnisse zu rekonstruieren. Also nicht nur die Fossilien, aber auch die einzelnen Schichten, wie mächtig die Schichten sind. Und das hat natürlich hier auch einige Geologen sehr interessiert.
Es gibt noch eine weitere vielversprechende Möglichkeit für die dringend notwendige Energiewende. Das Gewinn von Energie durch Wasserstoff. Es ist das erste Element im Periodensystem und auch das, was in unserem Universum am allermeisten vorhanden ist. Ein Beispiel, dass man mit Wasserstoff Energie gewinnen kann, ist die Sonne und auch alle anderen Sterne in unserem Universum. In deren Inneren, in jeder einzelnen Sekunde, Unmengen an Wasserstoff in Energie und Helium, das zweite Element unseres Periodensystems, umgewandelt werden. Der Vorgang wird auch Kernfusion genannt und ist bis jetzt auf der Erde nicht umsetzbar. Bei der Kernfusion werden durch den hohen Druck und die hohen Temperaturen im Inneren der Sonne Wasserstoffkerne zu Heliumkernen verschmolzen, wobei Energie frei wird. Außerdem, Wasserstoff könnte auch ein neuer Treibstoff für Autos und Flugzeuge sein, denn bei seiner Verbrennung entsteht lediglich Wasser. Auch die Gewinnung des Wasserstoffs ist CO2-neutral. Denn der sogenannte grüne Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser mit Hilfe von erneuerbaren Energien produziert. Momentan ist die Produktion von diesem grünen Wasserstoff noch recht teuer und reicht noch lange nicht, um den gesamten Bedarf zu decken. Doch es ist eine Wasserstoffunion in Planung, die eine Partnerschaft mit Afrika und Australien vorsieht, wo die Bedingungen zur Herstellung besser sind. Dass eine neue Technologie am Anfang noch recht teuer ist, ist normal. Weshalb die Chancen gut stehen, dass Wasserstoff ausschlaggebend für die Energiewende sein wird. Zum Beispiel forscht die HYPOS, Hydrogen Power Storage and Solution East Germany, im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen an der Verteilung des Wasserstoffs an die einzelnen Haushalte. Es scheint also ganz so, als gäbe es einige Alternativen für die Energiegewinnung und Hoffnung hinsichtlich der Energiewende.
Hier noch ein paar spannende Fakten, kurz und knapp. Vor ca. 45 bis 20 Millionen Jahren lag Leipzig an der Küste der Nordsee, an der südlichsten Ecke. Wo heute der Markleberger See ist, war früher das Dorf Espenhain. Habt ihr das schon gewusst, dass das älteste Fundstück 280.000 Jahre alt ist? Die meisten Fundstücke, die von Menschen stammen, sind Werkzeuge aus Feuerstein.
Wenn man Leute in Mecklenburg-Vorpommern fragt, inwieweit die Braunkohle vielleicht ihre Region beeinflusst hat oder der Abbau der Braunkohle, dann würden die wahrscheinlich sagen, ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil sie tatsächlich nicht so stark betrifft. Wenn man in einer Region wie Mitteldeutschland oder der Lausitz lebt, wo tatsächlich in den letzten 100 Jahren immense Erdmassen und Sedimente bewegt wurden, um halt an den Rohstoff Braunkohle zu kommen, dann ist man da wahrscheinlich schon anderer Meinung, beziehungsweise wenn man auch jemand ist, der betroffen ist, zum Beispiel von der Umsiedlung. Die Aufschlussverhältnisse im Süden von Leipzig, also die vielen Tagebauaktivitäten, bieten der Wissenschaft natürlich auch eine besondere Chance, Ja, und vor allen Dingen zum Beispiel der Professor Eismann, der hier viele Jahrzehnte lang das wissenschaftlich auch mitbegleitet hat, der immer im Tagebau war, wenn wieder ein großes Fossil oder besondere Schichten aufgefallen sind.
Auf einem ländlichen Gut haben Archäologen während eines Tagebaus einen Brunnen mitsamt Jupitersäule gefunden. Eine Jupitersäule ist eine Säule, wo ein oder mehrere Götter abgebildet sind. Der Brunnen stammt aus dem 5. Jahrhundert und ist 15 Meter tief. Jetzt machen wir einen kleinen Ortswechsel. In einem Steinkohletagebau in Serbien wurde ein ca. 19 Meter großes Holzschiff nahezu unversehrt und sehr selten ausgegraben.
Ich würde aber trotzdem behaupten, dass mir persönlich eher die jüngsten Schichten am interessantesten sind. Das hängt damit zusammen, dass natürlich hier nicht nur die geologischen oder die geologischen Prozesse eine wichtige Rolle spielen, die ich vorhin schon erwähnt habe, die vielleicht verschiedene Sachen verursachen und dann eben die entsprechenden Ablagerungen produzieren, ja, egal ob marine Sedimente oder terrestrische. In den neuesten Ablagerungen, also in den jüngsten Ablagerungen aus den letzten 10.000 oder vielleicht auch schon in den letzten 50, 60.000 Jahren, also auch schon während der Eiszeit, kommen natürlich auch noch Zeugnisse des Menschen, also das kulturelle Handeln des Menschen, die hier in der Region zum Beispiel gelebt haben, die an den Flüssen Steinwerkzeuge hergestellt haben, die ihre ersten Häuser in den Boden gebaut haben dazu. Und sowas ist für mich halt interessant, weil ich halt auch eine sehr große Affinität zur Archäologie habe. Und das kommt natürlich in den ganz alten Sedimentschichten nicht vor. Also da gab es noch nicht entsprechende Menschen. Und das ist dann vor allem in den jüngsten Geschichten. Also das heißt, alles das, was eigentlich nach der Eiszeit kommt und nicht mehr die Braunkohle selbst betrifft.
Was auch noch ganz spannend ist, es gibt eine Gesteinsschicht mit dem Namen Schwarzer Sand, die aus erkalteter, zerkleinerter Lava und vulkanischer Asche besteht. Diese Sedimente bilden einen schwarzen Sand, daher der Name. Dies ist ein Beweis für die frühere Existenz von Vulkanen in unserer Region.
Hier zum Schluss noch ein kleiner Satz zum Nachdenken. Die Erde braucht den Menschen nicht, aber der Mensch braucht die Erde.
Jetzt sind wir leider schon am Ende angekommen. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass ihr etwas mitnehmen konntet. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht.
Ciao!
Es folgt ein weiterer Podcast von Schülerinnen der Karl-Schubert-Schule über das Schloss Aitra.
Aitra war ein großer Ort im Süden von Leipzig, unweit von Zwenkau. Wir möchten euch mitnehmen auf eine Zeitreise vom früheren Leben in diesem Ort über die Zeit des Tagebaus bis heute. Wir, das sind Sophia, Lea, Laila und Caroline.
Bitte hören Sie sich die Audiodatei an, während Sie sich die Karten anschauen.
Aitra im Elsterland. Wir befinden uns bei Zwenkau im Eichholz. Dazu lese ich ein Zitat aus den Aitraer Blättern. Nachdem wir von Zwenkau her dem herrlichen Laubwald den Rücken gekehrt und über die Steinbrücke gegangen sind, grüßt uns die alte Mühle mit der grünen Eiche. Dieses Gasthaus hat leider durch Umbauten seinen altertümlichen Reiz verloren. Unter dem alten Stallgebäude wurde beim Abbruch ein Stein mit der Jahreszahl 1712 gefunden und bereits 1631 wird dieser Gasthof als Krug in der Erzählung Der rote Stiefel in der Kirche zu Bösdorf. Wir gehen nun in Richtung Schlosspark. Dahin führte früher eine große Fichtenallee, die im Frühjahr herrlichen Duft verbreitete. Das Schloss Aitra, das seit ca. 1777 besteht, hat eine große Parkwiese und einen Burggraben. Der Burggraben diente lange Zeit zur Fischzucht und es gab Zeiten, da auf der großen Parkwiese Kinder aus Kindergärten und Kinderheimen spielten. Wenn man aus einem der Fenster im Schloss schaute, dann blickte man direkt in eine vierreihige Lindenallee. Der Blickpunkt der Allee führt auf eine künstliche Ruine, genannt das Trianon, die von italienischen Bauwerken inspiriert worden ist.
Zwei Drittel dieser Lindenallee sowie das Trianon sind heute noch erhalten. Im Süden von Aitra, in Richtung des ehemaligen Elster-Stausees, befand sich die Weiße Mark, die im Volksmund Puster genannt wurde. Der Stausee war damals der größte See bei Leipzig und reichte bis über die heutige Bistumshöhe hinaus. Heute sind an dieser Stelle die Bistumshöhe und der Freizeitpark Belantes. Große, alte Bäume auf feuchten, saftigen Wiesen und Weiden prägten früher die parkähnliche Landschaft. Die Landschaftsstruktur wurde über Jahrhunderte von der Landwirtschaft und auch vom alljährlichen Hochwasser der Weißen Elster geprägt. Da die Auenlandschaft vor der Begradigung der Flüsse für Ackerbau zu feucht war, wurde hierzulande vor allem Tierhaltung betrieben. So zogen schon vor ca. 300 Jahren Rinder, Schweine und Pferde in Herden durch die Auenwälder und Wiesen. Die Tiere wurden damals nur zum Teil im Winter in die Ställe gebracht. Eine solche von der Natur profitierende Landwirtschaft ist heute noch im Naturschutzgebiet Save an dem gleichnamigen Fluss in Kroatien zu entdecken. Diese Art der Landwirtschaft war einst in weiten Teilen Europas verbreitet. Man profitiert von der natürlichen Landschaftsstruktur und nimmt die gegebenen Gesetze an, statt sie durch Trockenlegung flexibler zu machen. Heute ist der ursprüngliche Flusscharakter der Elster südlich von Leipzig nur noch an wenigen Stellen erhalten, zum Beispiel östlich von Profen. Ein ehemaliger Einwohner von Aitra hatte sogar als Kind in der Weißen Elster Perlenmuscheln gefunden, die nur in sehr klaren Gewässern vorkommen. Nördlich von Aitra und westlich von Zwenkau war das üppig wachsende, zum Teil noch erhaltene feuchte Eichholz. Jedoch hat sich mit Beginn des Tagebaus und dem daraufhin gefluteten See der Wasserspiegel drastisch gesenkt, was große Veränderungen im Wald hervorrief. Ein Teil des Eichholzes besteht noch. Dort kann man das ausgetrocknete Bett der Weißen Elster und der Batschke sehen. Dazwischen liegt die ehemalige Flutrinne der Weißen Elster. Der Mühlgraben fließt heute vor dem Zwenkauer See in die künstlich umgelegte Weiße Elster, auch Betonelster genannt. Der Mühlgraben hatte die alte Mühle in Aitra mit Wasser versorgt. Man kann das alte, früher nach Aitra führende Bett des Mühlgrabens noch finden. Im Südwesten zwischen Zöbiger und Zwenkau lagen die Brödelner Lachen. Hier in dieser sumpfigen, feuchten, stellenweise offenen Waldlandschaft mit Tümpeln und Teichen gab es noch bis in die 1960er Jahre Sumpfschildkröten. Zitat von Eberhard Barge aus dem Buch Mark Kleeberg Erinnerung. Ich habe, so oft ich dort unterwegs war, immer wieder von Neuem über die fast tropisch anmutende reiche Vegetation dieses Landstriches gestaunt. Im Nordosten von Aitra lag die Hart. Diese war ein beliebtes Ausflugsziel der Leipziger. Die Hart war ein Kulturwald, in dem hauptsächlich Kiefern, Fichten und Lärchen wuchsen. Der trockene und sandige Boden war für das Wachstum dieser Pflanzen gut geeignet. Eine ungewöhnliche Natur für diese Region. Für Leipziger, die nicht verreisen konnten, war ein Ausflug in diesen Nadelwald eine Art Urlaub. Hier wuchsen Heidelbeeren, Heidekraut und Brombeeren. Das war etwas Besonderes. Inmitten dieser Hart wurde während der Vorbereitungen des Tagebaus eine ganze Steinzeitsiedlung gefunden. Von 1921 bis 1999 war der Tagebau Zwenkau in Betrieb. Hier wurden zwei große Kohleflöze abgebaut, die bis zu 18 Meter Mächtigkeit hatten. Das erste Dorf, das dem Tagebau Zwenkau zum Opfer fiel, war Zeschwitz. Es war gleichzeitig auch das erste Dorf, das dem mitteldeutschen Braunkohlebergbau zum Opfer fiel. Es folgten die Leipziger Hart und insgesamt 11 Dörfer, die ganz oder teilweise verschwanden, zuletzt Bösdorf und Aitra. 1972 musste die Weiße Elster über 11 Kilometer um den Tagebau herum verlegt werden. Sie wird heute aufgrund der öden, geradlinigen Deiche und dem betonierten Flussbett Betonelster genannt. Während des Tagebaus wurden noch zahlreiche historische Funde von ehemaligen Siedlungsstätten gemacht. Jedoch musste für jeden Fund der ganze Betrieb eingestellt werden. Bis die Archäologen alles im Geborgenen hatten, verging einige Zeit, weshalb leider öfters einfach weitergebaggert wurde, wenn Gegenstände aus vergangenen Zeiten ans Licht traten. Die über 500 Meter lange bewegliche Abraumförderbrücke war technisch und optisch eine Meisterleistung des Tagebaus Zwenkau und die größte Brücke dieser Art. Sie musste nach Schließung des Tagebaus gesprengt werden und brach 1998 durch nur 10 Kilogramm Sprengstoff innerhalb von 10 Sekunden in sich zusammen.
Die Förderbrücke, die ist ja auch unsere beweglich. Das war nur die Zwenkauer. Die ist nicht bloß, die fährt nicht bloß so, die fährt auch so. Die kann ja auch in der Ecke rein. Und da gibt es noch einen Schlittenweg, den du ausziehen kannst. Ja. Beweglich. Ja. Ja. So 30, 40 Meter kannst du die dann. Die kann sich verschieben und zusammen. Und da gibt es die Hauptbrücke, den Kommandostand oben, dann gibt es die Mittelstütze und dann gibt es dann die Haltestütze. Und dann ist das obere Teil. Mhm. Und ich war praktisch angelangt oder bin zwei Stützen. Und so sah mein Arbeitsplatz aus.
Während des Tagebaus gab es ein 60 Quadratkilometer großes Vorfeld, auf dem ca. 1000 Pumpen standen, die ständig das Grundwasser auspumpen mussten. So sammelte sich das Grundwasser nicht im Tagebauloch.
Ja, wo ich dann raus bin aus den Schichten, bin ich ins Vorfeld gekommen und habe dann die Brunnen abgelesen. Die sind ungefähr so 60 Stück, je nachdem wie die Sohle ist. Mhm. Und haben das Wasser dann rausgepumpt. Mhm. Haben den Brunnen abgelesen. Wie viel hatte ich gehabt? Auch wahrscheinlich 150, manchmal über 200. Mhm. Ja, da weißt du, wie du rennst und deinen Brunnen ablesen. Mhm. Siehst du dann, wie viel Wasser sie noch bringen, wie viel Kubikmeter. Mhm. Ja, das ging ja von Zwenkau aus bis Zöbiger. Ja. Eitra, Zöbiger, ja. Das Ganze. Ja, da haben wir ganz schönes Territorium.
Umsiedlung Eitras und Bösdorfs mit insgesamt 3215 Einwohnern war die größte Ortsverlegung in der Geschichte der DDR. Ursprünglich geplant waren die komplette Überbaggerung Zwenkaus bis 2015 und der Beginn der Umsiedlung im Jahr 1991. Die Planungen und Beschlüsse des Braunkohlenausschusses stießen auf heftigen Widerstand der Zwenkauer Bürger, den sie am 17.02.1992 zunächst durch friedlichen Protest und Bildung einer Lichterkette im Tagebau zeigten, bis er sich schließlich während einer anschließenden hitzigen Bürgerversammlung in Zwenkau Bahn brach. Diese massiven Bürgerproteste führten zu einem vorzeitigen Auslaufen der Kohleförderung. Es ist ihnen zu verdanken, dass Zwenkau noch existiert und dass ein Teil der Felder und Wiesen, ein Stück des trockenen Mühlgrabens, ein toter Elsterarm, ein Teil des Eichholzes und etwa zwei Drittel der Lindenallee des ehemaligen Schlossparks Eitra erhalten geblieben sind.